NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
9. April 1870. Heinrich Schliemann beginnt mit Grabungen nach dem antiken Troja.
Es geht um Krieg.
Menin aide tea, pelle iadeo Achilleus.
Es geht um Zorn.
Singe den Zorn, o Göttin des Peleaden Achilleus.
Es geht um Europas älteste Dichtung und die Frage, was davon ist wahr?
Also die Ilias muss man wohl lesen als Teil einer Erinnerung.
Aufgeschrieben vor rund 2800 Jahren erzählt dieses Epos vom Kampf um eine Stadt, die wir heute meist Troja nennen.
In der Ilias wird fast immer von Ilion gesprochen, der Stadt Ilion. Es wird aber auch Troja genannt.
Doch wo liegt dieses Ilion, dieses Troja? Professor Ernst Pernitzka ist davon überzeugt, dass er das weiß.
Troja liegt am westlichen Ende eines Geländesporns. Das heißt, man blickt nach Norden in das Tal des Dümrek aus einer Höhe von etwa 100 Meter.
Der Dümrek fließt durch Anatolien, durch die Türkei. Und Ernst Pernitzka glaubt, er sei einer der Flüsse, die bereits in der Ilias erwähnt werden.
Dort, wo die Fluten des Simois mit denen des Skamander sich vereinigen.
Die Lage am Zusammenfluss von zwei Flüssen, nämlich dem heutigen Dümrek genannten und dem Karamenderes. Das ist genau da, wo Troja liegt.
6 Jahre lang hat Professor Pernitzka dort die archäologischen Untersuchungen geleitet. 6 Jahre von 1,5 Jahrhunderten. Denn so lange schon wird an dieser Stelle gegraben. Sommer 1868. Heinrich Schliemann, ein hagerer deutscher Pastorensohn, jetzt Mitte 40, gut gekleidet, Schnäuzer, Nickelbrille, reist durch Anatolien.
Um mit eigenen Augen den Schauplatz dieses Krieges und das Vaterland der Helden zu sehen, deren Namen unsterblich geworden sind.
Bis vor kurzem war er noch Geschäftsmann, hat am Krimkrieg, hat am amerikanischen Bürgerkrieg verdient. Mit wenig Moral viel Geld gemacht.
So dass ich mich im Besitze eines Vermögens befand, nach welchem zu streben mein Ehrgeiz nie gewagt hätte.
Jetzt durchlebt er offenbar eine Midlife-Crisis. Von seiner Frau hat er sich scheiden lassen, seinen Beruf an den Nagel gehängt und einen Freund beauftragt, für ihn nach jungen Griechinnen zu suchen.
Schwarzhaarig, heiratswillig, Homer begeistert.
Seine Wahl fällt auf eine 17-Jährige, die er bald auch ehelichen wird.
Eine Griechin. Und eine wahre Bewunderin des Homer.
Homer, laut Überlieferung der Verfasser der Ilias. Niemand weiß, wer Homer war. Ein Mann, eine Frau, vielleicht auch ein Autorenkollektiv.
Und da gibt's einen wissenschaftlichen Streit darum,
der bis heute andauert. Einigermaßen sicher sind sich die Forscher, dass die Ilias ungefähr im 7. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung aufgeschrieben wurde.
Es werden Wörter verwendet, wie zum Beispiel für Schwert, Faskanon, das im 7. Jahrhundert nicht mehr in Gebrauch war.
Alte Worte, die einen noch älteren Stoff erzählen. Die Geschichte der Griechen,
Achaier,
die einen Krieg beginnen, weil die Trojaner die schöne Helena geraubt haben. Am Strand vor Troja landen sie mit einer gigantischen Streitmacht.
Ilias ist in Gesängen eingeteilt. In einem Gesang wird nur aufgezählt, welche Stadtstaaten Schiffe mit wie vielen Leuten beigestellt haben.
In 100 Schiffen der Völkerfürst Agamemnon. Ihm folgt ein Geschwader von 50. 30 gebogene Schiffe. In 50 Schiffen. In 40 dunklen Schiffen. Nireus kam aus Sima mit 3 gleichschwebenden Schiffen.
1189 Schiffe werden gezählt. Aufgebrochen aus den verschiedenen Herrschaftszentren der alten griechischen Welt.
Da gibt es eben Orte, die schon damals im 7. Jahrhundert nicht mehr bekannt waren. Das waren bronzezeitliche Orte.
Die Argos bewohnt und die fest ummauerte Tiryns, ihnen folgten 80 Schiffe.
Als die Ilias aufgeschrieben wurde, da lag die Bronzezeit bereits ein halbes Jahrtausend zurück.
Die Ilias greift ganz sicher auf Erzählungen zurück, die mündlich übertragen worden sind.
Ein halbes Jahrtausend lang? Was kann davon schon noch stimmen?
Es gibt manche Wissenschaftler, die sagen, man kann sich eigentlich nur über 3 Generationen auf die mündliche Überlieferung verlassen.
Das ist aber ziemlich modern gedacht. in Gesellschaften, in denen Sprache und Schrift noch nicht die meisten erreicht haben, funktioniert das Gedächtnis anders. Dies ist eine Aufnahme aus den 1930er Jahren, aufgenommen in Serbien. Ein Sänger, der weder lesen noch schreiben kann, rezitiert einen monströs langen Text. Er kann das Stunden, ja, tagelang. Und das, wovon er singt, liegt viele Jahrhunderte zurück.
Die mittelalterliche Schlacht am Amselfeld wurde von serbischen Sängern über Jahrhunderte immer wieder erzählt und die Erinnerung daran übertragen.
Gesungene Geschichte, über Dutzende Generationen tradiert, ohne jemals aufgeschrieben worden zu sein.
Und so stellen wir uns das auch vor, dass etwa um 1200 vor Christus tatsächlich hier eine große Auseinandersetzung stattgefunden hat.
Sänger haben die Erinnerung an den Krieg über die Generationen bewahrt und Homer,
singe den Zorn, o Göttin,
hat ihre Gesänge erstmals aufgeschrieben, mit einem halben Jahrtausend Verzögerung. Heinrich Schliemann geht ganz naiv an die Sache heran. Zweifel an der Ilias lässt er gar nicht erst aufkommen. Für ihn ist Homer
der göttliche Dichter, der uns mit der Zuverlässigkeit eines Augenzeugen ein Bild von der trojanischen Ebene mit ihren Vorgebirgen, ihren Flüssen entworfen hat.
Dementsprechend muss es doch auch möglich sein, Troja zu finden. An geografischen Angaben mangelt es in der Ilias nicht.
Es wird der Hellespont, wie genannt, die Meerenge zwischen der Türkei, Anatolien und Griechenland. Es werden Inseln genannt wie Lesbos und Limnos. Es werden zum Beispiel Baumarten genannt, die eigentlich nur in Nordwestanatolien vorkommen.
Die Gegend östlich des Hellespont, der Dardanellen, wird schon seit Urzeiten die Troas genannt. Seit der Antike schon wird hier das alte Troja vermutet und hier sucht auch Schliemann.
Ich gestehe, dass ich meine Rührung kaum bewältigen konnte, als ich die ungeheure Ebene von Troja vor mir sah.
Er ist nicht der Erste und auch nicht der Einzige, der hier sucht. Gelehrte vor ihm aus ganz Europa hatten den kleinen Ort Bunarbashi als mögliche Lage Trojas ausgemacht. Hier möchte auch Schliemann zunächst graben.
War aber schon relativ bald enttäuscht, weil er erkannt hat, dass das nicht die Lage Trojas sein kann.
Schliemann will die Suche aufgeben, will bereits abreisen. In der Hafenstadt Çanakkale wartet er auf sein Schiff.
Und hat dort per Zufall den englischen Konsul Frank Calvert getroffen.
Auch Frank Calvert sucht nach Troja. Und im Gegensatz zu Schliemann glaubt er, es gefunden zu haben. Unter einem Hügel namens Hisarlik.
Hisarlik Tepe.
Schon die Übersetzung.
Palasthügel.
Calvert hat Teile dieses Hügels gekauft.
Und hat dort schon eigene Grabungen durchgeführt und er hat Schliemann davon überzeugt, dass das die eigentliche Lage Trojas sein würde.
Man wird sofort beim Anblick des schönen Hügels von Hisarlik von Erstaunen ergriffen, der von Natur dazu bestimmt zu sein scheint, eine Stadt mit ihrer Zitadelle zu tragen.
Schliemann hätte vielleicht Frank Calvert mehr Ehre antun können in seinen Veröffentlichungen.
Aber Schliemann hat das Geld. Heuert die nötigen Arbeiter an. Am 9. April 1870, heute vor 150 Jahren, beginnt Heinrich Schliemann mit nur 20 Arbeitern und zunächst ohne öffentliche Erlaubnis am Hügel von Hisarlik zu graben.
Der Hügel bildet ein Oval von etwa 200 Meter Länge zu 150 Meter Breite.
20 Meter hoch, der weist vermutlich mehrere Schichten auf, die von verschiedenen Siedlungsabfolgen stammen.
Wie jemand, der wissen will, was sich im Innern einer Torte verbirgt. So geht Schliemann vor.
Ich muss einen Keil hineinschneiden, würde man bei der Torte sagen. Und Schliemann hat sich entschlossen, einen Graben quer durch den Hügel anzulegen.
In den oberen Schichten stößt er zunächst auf römische, tiefer darunter auf hellenistische, also spätgriechische Reste.
Und der Graben sollte ihm bis zu dem gewachsenen Grund reichen.
Dort, wo Schliemann das Troja der Ilias vermutet, ganz unten. Er stockt die Anzahl der Arbeiter auf über 100 auf.
Die Schwierigkeiten vermehren nur mein Verlangen, das endlich vor mir liegende große Ziel zu erreichen und zu beweisen, dass die Ilias auf Tatsachen beruht.
Er hat sogar Schienen angelegt, um mit Loren, den Erdaushub abzutransportieren.
In 15 Meter Tiefe stößt er auf gewaltige Mauerreste, die er verfolgt. Nach 3 Jahren Grabungszeit stößt er auf Gold.
Wollte ich den wertvollen Fund für die Wissenschaft retten, so war es geboten, ihn mit größter Eile vor der Habgier meiner Arbeiter in Sicherheit zu bringen.
Er schickt die Arbeiter fort, so schreibt er, und gräbt selbst, angeblich unter Lebensgefahr.
Denn die große Befestigungsmauer, unter welcher ich graben musste, drohte jeden Augenblick auf mich herabzustürzen.
Angeblich half dabei auch seine junge Frau.
Sie stand neben mir, immer bereit, die von mir ausgegrabenen Gegenstände in ihren Schal zu packen und fortzutragen.
In Wahrheit befand die sich zu diesem Zeitpunkt in Athen. Warum diese scheinbar sinnlose Lüge? Nun, es macht seine Geschichte nicht nur dramatischer, er braucht die junge Schöne, um später seinen Schatz in Szene zu setzen. Bilder der damals 21-Jährigen, behängt mit dem trojanischen Goldschatz, gehen um die Welt.
Der Schatz des Priamos gefunden!
Priamos, in der Ilias, der Herrscher über Troja.
Das sagenhafte Troja entdeckt!
Schliemann wird zur weltweiten Berühmtheit. Dabei wissen wir heute, dass der Schatz niemals König Priamos aus der Ilias gehört haben kann.
Er ist deutlich älter, mindestens 1000 Jahre.
Schliemann hatte sich geirrt. Wenn Troja wirklich im Hügel Hissarlik gelegen hat, so hat er das Troja des von Homer besungenen Krieges abtragen lassen. Einer von vielen Fehlern.
Ja, man muss da auch berücksichtigen, dass die Archäologie als Spatenwissenschaft ja erst Ende des 19. Jahrhunderts richtig in Gang gekommen ist.
Heute ist die Archäologie längst keine reine Spatenwissenschaft mehr. Am Hügel Hissarlik arbeiten Anthropologen, Geologen, Physiker, Zoologen, Botaniker Hand in Hand. Professor Ernst Pernitzka hat die Grabungen von 2006 bis 2012 geleitet.
Ich bin ausgebildeter Chemiker, ich habe in Chemie und Physik promoviert.
Er konnte etwa nachweisen, wie weit die Handelsverflechtungen der Stadt reichten.
Wir haben also Bronzeobjekte aus Schliemanns Ausgrabungen untersucht, chemisch und isotopisch.
Die Bestandteile der Bronze erzeugen eine Art Fingerabdruck und verraten die Herkunft.
Da deutet sich an, dass das Zinn und vielleicht sogar die Bronze insgesamt als Legierung aus dem Osten kommt, weit aus dem Osten.
Und zwar aus Regionen 4000 Kilometer vom Hügel Hissarlik entfernt.
Wir haben weitreichende Handelskontakte, Kulturkontakte festgestellt.
Physikalische Messmethoden konnten zeigen, dass es schon in der Bronzezeit eine große Unterstadt unterhalb des Hügels gab. Und die Auswertungen hethitischer Kalkschriften haben ergeben, dass die Stadt damals Vilusa genannt wurde.
Vilusa, das ist also der Name in der späten Bronzezeit von Troja, das sprachwissenschaftlich sehr leicht dann zu Ilios wird, denn das W geht im Griechischen verloren.
Vilusa.
Ilusa.
Ilion.
Troja. 150 Jahre internationale Forschung haben so zahlreiche Indizien erbracht, dass Schliemann am Hügel von Hissarlik tatsächlich an der richtigen Stelle zu graben begonnen hatte. Hunderttausende zieht es heute jedes Jahr dorthin.
Während ich dort ausgegraben habe, haben wir mehr als 500.000 Besucher jährlich gehabt. Also das heißt, der Ort ist ein Fixpunkt für den Tourismus in der Westtürkei geworden.
Menin, Aide, Thea.
Und der Krieg um Troja?
Singe den Zorn, o Göttin.
Er geht weiter. Als ein Nachfolger für den Österreicher Ernst Pernitzka gefunden werden musste,
da hat sich die türkische Regierung, der Staatspräsident, eingeschaltet und gesagt, der nächste Ausgräber muss ein Türke sein, türkischer Staatsbürger.
Es geht um wissenschaftliches Prestige, um nationale Befindlichkeiten.
Seit 2016 gibt es keinerlei Kontakt mehr.
Selbst zur Einweihung des neuen Museums am Ort, das er mitkonzipiert hat, wurde Ernst Pernitzka nicht mehr eingeladen.
Das hat mit politischen Randbedingungen zu tun, die ich hier nicht erläutern kann.
Und so zieht sich der Kampf um Troja bis in unsere Gegenwart.
Im Zeitzeichen erinnerte Marco Rösseler an Heinrich Schliemanns Grabungen nach dem antiken Troja, die heute vor 150 Jahren begannen. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info.